Hallo Ole.
Hallo Simon, ich muss mich doch wundern, jetzt wo wir beide unsere Videos anhaben und ich vielleicht auch verstärkt darauf achte, wie wir aussehen, bin ich doch irritiert, dass dein Zimmer so dunkel und meines so hell ist. Hast du die Rollläden runter?
Nee, ich besitze keine
Oder ist
keine
Berlin
Rollläden.
Einfach noch... Bitte?
Ich besitze keine Rollläden, mein Lieber.
Ja, ich hätte auch noch keine gesehen, weil dein Raum sieht so dunkel aus und meiner ist so erstrahlt.
Der Raum ist tatsächlich... Also ich glaube, es liegt daran, dass über mir einfach meine riesige Softbox hängt und die sehr hell ist und die mich quasi sehr hell erscheinen lässt und der Rest vom Raum ist deswegen vielleicht einfach ein bisschen dunkler. Und ich habe vor meinem Wohnzimmerfenster sehr viele Bäume. Das bedeutet, im Winter ist es hier wahrscheinlich heller als im Sommer, weil einfach keine Blätter dran hängen und deswegen kommt das Licht sehr viel mehr durch. Und im Sommer ist dann oft so ein bisschen dusterig. Und das gibt mir vielleicht dann einfach nochmal mehr Anreiz, das Sonnenlicht nicht in meiner Wohnung genießen zu können, sondern dafür rauszugehen und Gras anzufassen.
Wunderschön.
Wunderschön,
das kannst du auch gleich machen. Wir nehmen ja sehr früh auf. Es ist ja hier Samstagmorgen gerade.
Samstagmorgen. Der Grind hört nämlich nicht auf.
Der hört nicht auf, aber es ist durchaus ein wunderschöner Morgen, um der Weltöffentlichkeit eines meiner liebsten und größten Rabbit Holes zu offenbaren.
Oh mein Gott, du hast mir gesagt, um was es geht, aber ich habe sehr selten mit dir darüber gesprochen und ich bin sehr gespannt, was du mir gleich erzählen wirst.
Es ist auch tatsächlich ein bisschen secret, also ich glaube, dass nur relativ wenig meiner Freundinnen eigentlich wissen, dass ich so eine tiefe Liebe zu dem hege, was ich gleich noch beschreiben werde.
Ja.
Es ist ein, was heißt Hobby? Oder es ist wirklich ein Rabbit Hole. Ich mach das nicht selber, sondern es ist wirklich ein Thema, das mich, ich würde sagen, seit Corona beschäftigt, weil wir wissen alle, Corona war die Zeit von Rabbit Holes. Also wer da nicht in Rabbit Holes gestürzt ist, weiß ich auch nicht. Also ich meine,
Rabbit Hole sind Impfschäden. Nein.
also ich würde sagen, dass während Corona selbst kein richtiges Rabbit Hole war. Das war einfach angemessen, sich darüber zu informieren. Manche haben vielleicht ein bisschen übertrieben, aber I don't know. Also, okay, eines meiner Rabbit Holes, über die ich nicht sprechen möchte, waren auf jeden Fall die Renovierung von Fachwerkhäusern. Das war groß.
Ja.
Und tatsächlich, und das ist das Thema, worüber ich heute reden möchte, Magie.
Magie.
Was waren deine beiden größten Rabbit Holes, bevor ich einsteige?
Während Corona?
Mhm.
Mein erstes Rabbit Hole war der Filmanalyse-Kanal von Wolfgang M. Schmidt.
Ach, wirklich?
Und,
du bist noch so jung.
Nein, ich würde wirklich sagen, also ich glaube, dass ich, also ich kann mich erinnern, ich weiß noch, mein erstes Wolfgang M. Schmidt-Video war seine Kritik zu Die Hochzeit von Til Schweiger, wo er in diesem albernen Outfit da sitzt und so total affektiert redet und halt so diesen ganzen Gestus von so Til Schweiger-Filmen halt verarscht. Mhm. Ich glaube, das ist auch das Video auf seinem Kanal mit den meisten Views. Und ich habe das damals irgendwie gesehen und ich hatte ja keinen Referenzwert. Ich konnte ja gar nicht wissen, wie Wolfgang wirklich drauf ist. Und ich habe aber irgendwie gecheckt, dass er das nicht ganz ernst meinen kann. Und dann ging es irgendwie so weiter und dann weiß ich, dass einer der ersten Videos, die ich so aktiv dann von ihm mir rausgesucht habe, war das Video, was er, glaube ich, in der ersten Lockdown-Woche gepostet hatte. Irgendwie 5 Filme für den Rückzug oder so. Also wo es um Filme geht, wo sich Charaktere quasi irgendwie der Welt entziehen und so weiter. Und deswegen beginnt meine Faszination für Wolfgangs Oeuvre eigentlich gleichzeitig mit der Corona-Ära. Und das ist so eine Sache, die hat mich eigentlich dann die ganze Corona-Zeit über begleitet. Und dann bin ich so durch ihn halt auch viel in andere politische Inhalte
das
so,
ist wirklich so interessant,
so reingerutscht.
Weil es ist wirklich noch nicht so lange her ist, gell?
Also, es ist extrem kurz her.
Ich meine, Wolfgang kommt ja ungefähr aus meiner Ecke. Und wenn Leute ungefähr aus meiner Ecke, also wo wir aufgewachsen sind, in Rheinland-Pfalz irgendwelche Sachen gemacht haben. Im Internet ist das relativ schnell rumgegangen.
Mhm.
Und ich habe damals in einem sehr, sehr filmaffinen Freundeskreis rumgehangen. Wir haben wirklich viele Filme zusammengeschaut, alle möglichen. Und die erste Filmanalyse, an die ich mich so richtig erinnern kann, die wir auch dann ein bisschen mehr diskutiert haben, war tatsächlich Robocop. Und ich habe gerade mal nebenbei geschaut, die ist am 1. Februar 2014 hochgeladen worden. Also damit...
Krass, okay. Also 6 Jahre, ziemlich genau 6 Jahre, bevor ich auf den Trichter kam.
Ja, also deswegen entfuhr es mir, dass du ja noch so jung bist. Aber
so
gut.
Jung. Und das zweite Rabbit Hole muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gerade auch ein bisschen überlegt. Ich weiß gar nicht, aber ich kann sagen, was es nicht war. Es war auf jeden Fall nicht Backen. Also Backen, irgendwie Bananenbrot, Sauerteigbrot, was irgendwie gerade so auch am Anfang von der Pandemie irgendwie, wo jeder Bananenbrot gebacken hat, das ging mir alles wirklich komplett vorbei. Und dem habe ich mich verwehrt tatsächlich. Deshalb, ich würde sagen, mein einziges Corona-Rabbit Hole war Wolfgang M. Schmidt.
Okay, das reicht ja auch aus. Da hast du ja genügend Material.
Richtig. Gehabt. Und das M steht für Magie. Und darüber sprichst du jetzt gleich.
Sehr, sehr, Simon, es ist wieder ein zauberhafter literarischer Übergang.
Toller Übergang.
Also, meine Faszination wurde eben, also wie ja Wolfgang eben ein entsprechendes Filmformat hat, was Interesse wecken kann für Politik, für Kunst, was für mich ein Format, was sich auch der Bekanntmachung von Magie verschrieben hat. Und zwar ist das die Show Penn und Teller. Penn und Teller sind zwei Magiere, die schon seit, keine Ahnung, einem halben Jahrhundert ihr Unwesen treiben. Also sind in der Magier-Szene extrem bekannt und gut vernetzt. Und die haben eine Show in Las Vegas, die eine der längsten Shows ist, die da überhaupt laufen, seit 2011 ohne Unterbrechung, also jetzt auch schon eine gute Ecke. Und was sie dort eben machen, ist, sie laden sich verschiedene MagierInnen aus der ganzen Welt ein, die performen Tricks und versuchen, Penn & Teller zu foolen, also dass sie nicht wissen, wie das funktioniert hat, was da auf der Bühne präsentiert wird. Und da die beiden einfach schon seit Ewigkeiten im Geschäft sind und alle mögliche Art von Magie schon gemacht haben, werden die relativ selten gefoolt. Also
okay. Ja. Aber das kommt vor.
Das kommt definitiv vor. Ja, auch nicht ganz so selten, weil ich meine, Leute hacken sich auch einfach so Sachen aus, die wirklich sehr originell sind und die müssen ja relativ schnell entscheiden, wie haben sie es gemacht und haben halt so einen Shot und da sitzt eine Jury im Hintergrund, die weiß auch, wie der Trick funktioniert und wenn die halt nicht richtig raten, dann hat es halt nicht funktioniert. Also klar, wenn sie sich jetzt irgendwie 3 Tage zurückziehen könnten, dann ja. Ist das so?
Ja.
Es ist vielleicht, also noch wichtig zu sagen, dass das Besondere bei dieser Show ist, die, ich glaube, im amerikanischen Privatfernsehen irgendwie läuft, ich habe vergessen, welcher Sender das ist, die haben aber diese Erlaubnis bekommen, also die Leute, die da auftreten, dass sie ihre Show-Ausschnitte auf ihren Kanälen posten dürfen, weil es eben Penn & Teller auch wichtig ist, dass die eine gewisse Bekanntheit bekommen oder eine Bühne bekommen, die sie sonst nicht haben, weißt du, mit einem professionellen Equipment, mit einer Moderation, mit Publikum und so weiter und so weiter. Das heißt, du kannst dir eigentlich jeden einzelnen Trick, der seit 2011 bei Penn & Teller gezeigt worden ist, auch anschauen, sofern die Leute also klug genug waren, das bei ihren Kanälen hochzuladen. Also es ist ein unglaublicher, riesiger Fundus an Zaubertricks. Und das Feld ist einfach super weit. Ich habe jetzt, also es gibt Leute wie Danny der Ortis oder sowas, das ist ein Magier, der super chaotisch ist, ist aber trotzdem einer der besten lebenden Kartenmagier, die es so gibt. Da waren Leute wie Richard Turner, das ist ein Magier, der erblindet ist und der auch praktisch die Gabe hat, also zum Beispiel, wenn der einen Kartenstapel abhebt, dann kann er mit seinen Fingern spüren, wie viele Karten das genau sind. Er nennt sich deswegen auch nicht Kartenmagier, sondern Card Technician. Also ist jemand, der aufs präziseste Karten manipulieren kann. Ich mag auch gerne alte Magier, sofern Videos von ihnen existieren. Tommy Wonder, und ich werde auf Tommy Wonder noch öfter zu sprechen kommen, ist ein dänischer Magier, der so eine ganz feine und präzise und so eine humble Art hat, damit umzugehen. Es gibt Leute wie Bill Malone, der hat so ein bisschen Boomer-Humor. Also es ist ein sehr breites Feld an Leuten, die sehr verschiedene Tricks machen, sehr verschiedene Stage-Characters haben. Aber wenn man sich so die Namen anguckt, auch von Leuten, die ich irgendwie schätze und so weiter, also Max Maven auch super, Richard Turner habe ich schon genannt, Jeff McBride macht so Tutorials, kann man sich auch anschauen. Aber so verschieden die Stage-Charaktere sind, so sehr muss man doch sagen, die Zauberei ist relativ stark US-amerikanisch geprägt. Also klar, Penn & Teller versuchen das auch international zu machen, laden viele Leute ein, aber so ne, von den Bekannten und Großen ist es relativ klar. Es ist sehr weiß und sehr, sehr männlich. Und warum das so ist, auf diese Frage komme ich noch zurück. Aber ich würde gerne auch ein bisschen darüber sprechen, was ich eigentlich so an der Magie so liebe. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Magie selber mache. Also ich hatte als Kind mal so einen Koffer gehabt. Ich weiß nicht, ob du mal sowas in der Art hattest, so einen Zauberkasten oder so einen Chemiebaukasten oder so etwas.
Ja, hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte so einen Chemiebaukasten und einen Physikbaukasten. Und meine Großeltern hatten so ein bisschen Schiss, dass ich mit dem Chemiebaukasten irgendwie das Haus in die Luft sprenge. Wo auch ich damals, wo ich wahrscheinlich in der Grundschule war oder so, ich schon die Weisheit hatte zu sagen, wenn die das an Kinder verkaufen, dann kann man sich relativ sicher sein, dass egal was ich damit mache, ich nicht das Haus in die Luft sprengen kann.
Also mein Vater hat in den 70er Jahren einen Chemiebaukasten bekommen und ich kann dir sagen, die Sicherheitsstandards waren nicht die, die man vielleicht in den 2010er Jahren hatte oder 2000er Jahren hatte. Also das hat schon ordentlich einen Wumms gegeben, diese Story, die er mir erzählt hat. Also ja, im Prinzip kann man damit nichts anstellen. Ich auf jeden Fall habe diesen Zauberkasten gehabt und habe auch sehr fleißig früher als Kind gezaubert, aber das ist dann wirklich völlig eingeschlafen. Also ich habe mich jetzt jahrelang nicht damit beschäftigt und habe auch tatsächlich wenig Ambitionen, das zu tun. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich eine Vorliebe habe für besonders aufwendige Zauberei. Ich finde so diese richtige Stage Magic ein bisschen überkandidelt. Ich mag auch keine gefährlichen Stunt-Tricks. Ich finde Mentalismus, also wo du dann irgendwie so mit Mindreading und so weiter arbeitest, in der Regel, also narrativ gesehen, ungeheuer langweilig. Kostümmagie, also wo Leute sehr schnell ihre Kostüme wechseln, finde ich auch eher geschmacklos, also faszinierend, aber geschmacklos. Ich mag eigentlich diese sehr kleinen Bewegungen. Ich mag also Close-Up-Magic, also ob es jetzt Kartentricks ist oder mit allerlei diesen kleinen Gegenständen, Würfeln, Münzen, kleinen Bällchen und so weiter. Cups and Balls ist ja so ein ganz bekannter Trick, wo du halt Bälle hast, die du unter Tassen versteckst und dann kannst du die irgendwie rummischen und dann verschwinden oder kommen die hinzu. Ich mag es auch total gerne, wenn Magie in so ein bisschen so eine Jonglage reingeht, muss ich sagen. Ja, das finde ich irgendwie wie spannend. Und wenn man sich aber fragt, so was genau an dieser Magie ist oder welche Elemente es eigentlich sind, die so eine Zauberei ausmachen, dann gehört dazu natürlich erstmal zentral, dass es einen Trick gibt. Also so eine Art Überraschung oder überraschendes Moment, dass etwas passiert, was du irgendwie nicht erwartest, von dem du glaubst, dass es nicht passieren kann. Und im Zentrum jedes Magie oder Magic Acts steht eben der Trick. Er zeigt uns etwas Unmögliches, was vielleicht auch Unerklärliches und damit Magisches. Und vielleicht ist es auch so ein Punkt, dass man sagt, gerade im Zeitalter von so einer technologischen Hyperexpansion, wo wir ständig mit technischen Geräten und ihren Rationalitäten konfrontiert sind, ist die Magie eine wunderbare Ausflucht, weil sie eben so was Zauberhaftes in eine Welt bringt, die eigentlich durchverwaltet ist. Gleichzeitig wird ja oft gesagt, alles, was du nicht mehr selber hinreichend gut genug erklären kannst oder dir erklären kannst, ist von Magie nicht zu unterscheiden. Und in der Tat, ich habe hier einen Computer vor mir, der ist mir in großen Teilen einfach nur eine verschlossene Kiste. Er ist total opak, also das Gegenteil von transparent. Ich kann da irgendwie nicht wirklich reingucken. Ich meine, ich habe schon ein relativ gutes Verständnis von Computern, aber trotzdem ist vieles von dem, was passiert, wie es passiert, ja eigentlich, also nach dieser Definition kaum von Magie zu unterscheiden. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es einfach nur noch annehmen, was hier passiert. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, also bei so technischen Errungenschaften, das hat ja so eine Geschwindigkeit angenommen, dass ich tatsächlich auch nicht mehr wirklich, ich bin nicht mehr überrascht. Also wenn die morgen sagen würden, ey, wir haben hier ein faltbares, unsichtbares Smartphone, kannst du bei 60 Grad waschen und dir um den Finger wickeln, dann würde ich sagen, ach ja.
Schön.
Interessant. Weißt du, ich meine, also
Ja.
Da können 20 Jahre Forschung dahinter stecken. Es würde mich jetzt nicht so, also ich würde nur noch sagen, ach ja, ganz interessant, aber es würde mich nicht mehr so vom Hocker hauen.
Ja.
Wie vielleicht Leute, weißt du, früher vom Hocker gefallen sind, als sie das erste Mal einen Film gesehen haben oder so. Also
ich meine, ich muss gerade an hier den Film von Christopher Nolan denken, The Prestige, kennst du den?
Ja.
Da geht es ja eigentlich auch genau darum, dass, also um die Unterscheidung, was Magie eigentlich ist. Und der eine, also es geht um zwei Magier und der eine hat diesen wahnsinnig guten Trick. Und dann gibt es einen anderen Magier, der eifersüchtig auf diesen Trick ist. Also der verstehen will, wie dieser eigentlich viel weniger erfolgreiche und in den Augen von dem anderen viel weniger talentierte Magier so einen genialen Trick haben kann. Und er versteht ihn nicht. Und er versucht nachzuvollziehen, wie es funktioniert. Und wer den Film nicht gesehen hat, vielleicht einfach so eine Minute jetzt vorskippen, weil das ist tatsächlich ein Film, wo ich sage, da lohnt es sich, den nicht gespoilert zu bekommen, wenn man ihn noch nicht kennt. Es ist also so, dass der eigentlich erfolgreichere Magier, der sich auch ziemlich für was Besseres hält eigentlich, der wird gespielt von, ich glaube, Robert Downey Jr., oder? Nee, oder?
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ist es Robert Downey Jr.? Egal. Auf jeden Fall, er sucht dann Nikola Tesla auf und bittet ihn, ihm eigentlich eine Magier-Contraption zu bauen, eine Zaubermaschine, die ihn sich teleportieren lässt, weil dieser Trick von dem anderen Schauspieler Magier, der von Christian Bale gespielt wird, der ist eben so, dass er quasi auf der Bühne ist und er tritt durch eine Tür nach hinten, er verschwindet so in so einem kleinen Schrank und dann taucht er eine halbe Sekunde später in dem anderen Schrank am anderen Ende der Bühne wieder auf. So. Und das baut er dann mit irgendwelchen Tricks, mit irgendwelchen Kunststücken auf, also dass er quasi so einen Hut wirft und dann geht er in den Schrank rein und dann tritt er aus dem anderen Schrank wieder raus und fängt den Hut wieder. Und der andere Magier, wie gesagt, ich glaube, es ist Robert Downey Jr., hält sich halt für viel besser und erfolgreicher und reicher und was auch immer und er will diesen Trick kopieren und dann baut ihm Nikola Tesla eben eine Teleportationsmaschine. Oder er denkt am Anfang, dass es eine Teleportationsmaschine ist, aber es ist eigentlich eine Verdopplungsmaschine. Also eigentlich, wenn Robert Downey Jr. dann in diese Maschine reingeht, dann wird er nicht teleportiert, sondern er verdoppelt sich. Und das führt dann dazu, dass er zum Beispiel sich nach jedes Mal, wenn er diesen Trick performt, eine Version von sich umbringen muss. Und er weiß nie quasi, in welchem Körper er danach mit seiner Seele landet, ob er die Person ist, die quasi den Applaus einheimst oder die danach umgebracht wird. Also die quasi in diesem Schrank, wo er verschwindet oder so, in so ein Wasserbecken getaucht wird und da halt ertränkt wird. So. Weil es kann halt nicht zwei von ihm geben.
Mhm.
Und am Ende erfährt er dann, dass der Zaubertrick von dem anderen, also von dem Magier, der von Christian Bale gespielt wird, einfach nur ist, dass er einen Zwillingsbruder hat. Also er hat einfach einen Zwillingsbruder und die leben ein Leben. Also die teilen sich eigentlich ein Leben mit all dem, was dazugehört. Also der eine verliert zum Beispiel irgendwann seinen Finger und dann muss der andere sich auch seinen Finger abschneiden, weil sie müssen ja identisch sein. Und das ist der Zaubertrick. Und dann gibt es so eine Szene mit dem Assistenten von dem reicheren Magier, der eben da bei Nikola Tesla sich diese wundersame Maschine holt, wo dieser Assistent dann gegenüber irgendjemand anderem beschreibt, ja, das ist kein Zaubertrick mehr. Also diese Verdopplungsmaschine. Das ist echte Magie. Also er sagt, glaube ich, tatsächlich, also die Wörter, this is real magic. Und daran musste ich gerade denken, dass das ja eigentlich so diese, also was unterscheidet das denn noch? Klar, dass es irgendwie Science Fiction, diese Verdopplungsmaschine von Nikola Tesla gibt, das nach allem, was wir wissen, nicht. Aber dieses Nicht-Verstehen, was man von außen, wenn man jetzt nicht gerade Nikola Tesla ist, auf so eine Maschine hat, das ist eigentlich ununterscheidbar von Magie. Und es ist ja auch eigentlich tatsächlich viel näher an Magie dran, als das, was Christian Bale da macht, nämlich einfach einen Zwillingsbruder zu haben und halt das sehr gut zu vertuschen.
Ja, das kann ich verstehen. Gleichzeitig wäre natürlich die Frage, ob dieses Kriterium der Unerklärlichkeit wirklich ausreicht, um das Magische zu umfassen. Weil wenn du mit einer Straßenbahn fährst, kannst du dir auch nicht erklären. Also wenn du jetzt nicht unbedingt eine Ingenieurin bist. Ja. Das heißt, wir befinden uns die ganze Zeit in einer Welt, die uns umringt, insbesondere in der technischen Moderne, mit unerklärlichen Dingen, aber nicht alles würden wir als Magie beschreiben. Und es gibt ein kleines Büchlein von Peter Sloterdijk, der Fürst seiner Erben
ist gerade rausgekommen. Ich muss mich ganz kurz korrigieren, es ist nicht Robert Downey Jr., es ist
Hugh Jackman,
den reicheren Magier spielt.
Ja. Die sind eh fast identisch. Also von diesem Standpunkt aus. Also da ist auch so eine Art Verdopplung. Bruder. Ja, das ist ein bisschen fies jetzt.
Wir sind ja auch eigentlich Zwillingsbruder, oder?
Also ich müsste noch ein bisschen in meinem Bizeps arbeiten, bis wir als Zwillinge durchgehen könnten, Simon, bei aller Liebe.
Wir sind das tollste Geschwister-Podcast-Paar.
So nämlich. Aber lass uns kurz zu
Peter Sloterdijk zurückgehen. Ja, bitte.
Der hat nämlich in seinem Essay Der Fürsten seine Erben, wo er über so neue Fürstentümer redet und Trump und Putin und den ganzen Kram, im letzten Abschnitt so ein bisschen out of order oder, nee, nicht out of order, wie sagt man das so, dass es nicht so richtig da reinpasst in das Buch. Wie nennt
so
man
out, of
diese
out, of con, out of place.
Out of place oder out of context. Fängt er plötzlich an, über Magie zu reden.
Mhm.
Und dort erklärt er uns, warum das Unerklärliche allein nicht ausreicht. Denn es geht halt darum, dass er sagt, bei der Magie werden Ursache und Wirkung auf eine nicht triviale Weise in ein neues Verhältnis gesetzt. Also er sagt, Magie findet dort statt, wenn die sichtbaren Wirkungen, die sichtbaren Ursachen um ein Vielfaches übertreffen. Und dann schreibt er weiter, das Surplus, also dieses Mehr, auf der Seite der Wirkung ist der Zauber als solcher. Indem unscheinbare Handlungen spektakuläre Folgen nach sich ziehen, taucht der Umriss einer überbiologischen Größe in der Welt auf. Wir nennen sie die Macht. Wer Macht besitzt, kann mehr tun, als nur die Dinge bewirken, die seiner persönlichen Kraft gemäß sind. Und deswegen könnte man auch sagen, dass diese Teleportationsmaschine, diese Verdopplungsmaschine, egal ob sie jetzt echt ist oder ob sie auf dem Zwillingsbruder basiert, für die ZuschauerInnen ja denselben Effekt hat. Also ein Mensch geht in eine Tür und die Wirkung ist, dass praktisch er aus einer anderen Tür in eigentlich keiner Zeit gehen kann. Das kann eigentlich nicht sein. Also hier ist sozusagen das durch die Tür schreiten in normaler Geschwindigkeit steht in überhaupt keinem Verhältnis zu der Lichtgeschwindigkeit, in der die Person reisen müsste, um die andere Tür zu öffnen. Und für die Leute, die diese Maschine sehen von Tesla, also die jetzt wirklich in dem Film diese Funktionsweise der Maschine betrachten, für die hat das ja einen ähnlichen Effekt. Sie sehen eigentlich genau das Gleiche, sie können es aber genauso wenig verstehen. Sie verstehen es anders, nicht als das Publikum. Ich würde sagen, sie verstehen es noch weniger, weil sie einfach überhaupt nicht fassen können, wie ein neuer Mensch in solcher kurzer Zeit wirklich entstehen kann. Es ist eigentlich noch viel magischer, zu wissen, wie der Trick funktioniert, als nicht zu wissen, wie der Trick funktioniert.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch das, was dieser Assistent da so meint. Es ist einfach, also wenn man weiß, wie es ist, was da passiert und nicht nur das Outcome quasi beobachtet wird, dann verliert man halt wirklich einfach den Verstand.
Genau. So, die Magie zeigt uns also etwas Überraschendes, was eben, wie man mit Sutterdijk sagen könnte, so eine Art Wirkungsüberschuss ist. Es ist auf jeden Fall etwas Übermächtiges. Das Problem ist nur bei diesem Trick, der ist in der Regel sehr kurz. Es ist nur ein ganz kleiner Moment des Unglaubens, also wirklich ein Augenblick. Und er ist eigentlich so schnell verflogen, wie er da war. Klar, man sitzt noch da und denkt so, oh, das war jetzt schon ein bisschen krass. Aber das, wo wirklich dieses Aushebeln der Realität passiert, ist nur ein kleiner Blip im sonstigen Gefüge der Realität und nicht ihre komplette Aushebelung. Also wie jetzt, wenn wir jetzt schon bei Nolan sind, bei Inception oder so, wo sich jetzt wirklich die Straße hochbiegt und du über längere Zeit wie so ein Drogentrip in einer anderen Welt bist.
Ja.
Und deswegen braucht es eigentlich für jeden Zaubertrick, eben weil diese Tricks immer nur so kurz sind, auch eine Erzählung, die diese Tricks begleiten. Sonst ist es einfach verdammt langweilig. Also wenn es wirklich um einen Trick ginge, dann könntest du eine Zaubershow meistens eindampfen auf so 30 Sekunden, wo du einmal kurz schnipp, schnipp, schnipp machst und dann hast du den Trick gezeigt und das war's. Und natürlich sehen wir uns auch gerne Zaubertricks an, die von Erzählungen begleitet sind, weil wir sind als Menschen erzählende Tiere. Das hört man ja immer wieder, diesen
Terminus,
der Mensch als erzählendes Tier. Da haben ja hier Samira El-Khoassil und Friedemann Karik haben ja erzählende Affen geschrieben.
Ja.
Jonathan Gottschall in ein paar Jahre vorher, The Storytelling Animal. Und es gibt noch, habe ich noch mal hier ein bisschen nachgegoogelt, der Ethnologe Kurt Ranke hat in den 1960er Jahren schon den Begriff des Homo Narrans eingeführt, also des eben erzählenden Menschen, des erzählenden Tieres. Und in der Tat ist ja auch ein Trick, eben diese kleine Überraschung, dieses Ungewohnte, etwas, was ja auch fast schon strukturähnlich ist wie eine Geschichte. Auch eine Geschichte besteht daraus, dass wir eigentlich immer wieder überrascht werden, dass wir in eine andere Realität eingeführt werden. Naja, wenn MagierInnen Tricks vollführen, dann sind das oft alltägliche Stories, vielleicht auch aus ihrer Geschichte, aus ihrer Kindheit oder so. Es kann auch so eine Art Geschichtsstunde werden. Also man kann auch Märchen oder Sagen oder Fabeln oder irgendwelche Anekdoten erzählen, während man einen Trick vollführt. Es gibt so einen Magier, der da ganz besonders bekannt für ist, Ricky Jay, ein unfassbarer Erzähler, der zum Beispiel in seinem Trick, der Sword of Vengeance heißt, von einer japanischen Filmreihe erzählt, die, glaube ich, auch existiert. Und er beschreibt die Handlung dieser Filmreihe und die verschiedenen Stationen dieses Kartentricks, die er durchführt, wo halt, naja, eine Familie getötet wird und immer mehr Familienmitglieder umgebracht werden und er die Leute immer mehr Karten auswählen lässt, die aus dem Spiel oder aus dem Trick verschwinden, dann hast du so eine Analogie mit dem Trick und der Geschichte, die er erzählt. Und es gibt manchmal auch Tricks, die auf so einer Metaebene begleiten, was man da eigentlich sieht. Also die davon ausgehen, hey, was hier gerade passiert, hat mit einer menschlichen Wahrnehmung zu tun, die nicht, also die ein bisschen, die geführt ist, die vielleicht nicht ganz passt. Und man kann dann auch anfangen, über Psychologie zu reden. Es gibt einen etwas älteren, sehr bekannten TED-Talk von Leonard Green, auch ein Kartenmagier. Also man sieht, ich habe große Freude an Kartenmagie. Und Leonard Green ist wirklich, also absolut meisterhaft, hat ganz viele Techniken auch erfunden und so. Und er redet viel über die Psychologie auch der Magie, während er das vorführt, was er gerade eben tut. Sowas wie eine Misdirection, also was heißt Misdirection auf Deutsch? Ich kenne nur die ganzen englischen Begriffe immer.
Ja, Misdirection.
Also eine fehlgeleitete Führung der Aufmerksamkeit, ja. Eine absichtsvolle. Oh Gott.
Ich glaube, da gibt es keine 1:1 Übersetzung.
Ja, und ich meine, die Psychologie dahinter ist natürlich interessant, weil als Menschen sind wir ja die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt, überall Muster zu erkennen. Und diese Pattern Completion, wie man sie nennen könnte, also Mustervervollständigung, ist ja etwas, was in der Magie auch sich zunutze gemacht wird, um ja also eine Realität zu erschaffen, die auf einer Mustererkennung basiert, die aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Also wenn du jetzt irgendwie, es gibt so diese, wie so Tuchtricks, dann hast du so ein Tuch in der Hand und ziehst an dem einen Tuch und das andere geht hoch, aber eigentlich sind das überhaupt gar nicht connected, also ein einziges Tuch, sondern das sind zwei Tücher oder drei oder vier, die auf eine, welche Weise auch immer miteinander verbunden sind. Und trotzdem als Mustererkennung sehen wir, okay, ein Ende geht runter, ein anderes Ende geht hoch, es muss sich um einen Gegenstand handeln. Das ist ja auch was Kinder zum Beispiel oder Kleinstkinder noch nicht so richtig können. Also wenn du deinen Arm ausstreckst und da ist ein Hindernis zwischen dem Arm und du hast deine Hand auf der einen Seite und den Rest des Körpers auf der anderen Seite, dann ist das Kind nicht in der Lage, das zusammenzubringen, also bis zu einem gewissen Alter. Dann haben wir natürlich auch diese Form von psychologischer Blindness. Also wenn wir nicht aufmerksam sind, können wir natürlich Sachen nicht bemerken. Und auch wenn Wechsel so ein bisschen subtiler sind, das hat ja auch damit zu tun, dass unsere Aufmerksamkeit nicht darauf liegt, können die auch, also kann es auch zu einer Change Blindness kommen. Es gibt dieses sehr bekannte Video, also zwei eigentlich. Das eine ist eher so eine Inattentional Blindness, was es fokussiert, wo du so ein Basketballspiel siehst und es wird dir gesagt, ey, achte bitte darauf, wie viele Bälle hin und her gespielt werden. Und du kannst es halt zählen und dann am Ende des Videos kommt halt die Frage, ey, hast du den Gorilla gesehen, der durchs Bild gelaufen ist und gewunken hat? Und dann gibt es noch ein anderes, kennst du, gell? Ist ja relativ
bekannt. Da gibt's noch ein anderes Video. In der Schule, glaube ich, sogar gezeigt.
Genau. Wo eigentlich eine kurze Szene ist, ich weiß nicht, in irgendeiner Wohnung und die Leute erzählen irgendwas über, weiß ich nicht, ihre Familie oder so. Und die Kamera schwenkt immer so ein bisschen hin und her. Und währenddessen sind halt gefühlt 20 Leute von der Bühne, die ganze Zeit, die ändern die Wandfarbe, die ändern die Lampen, die ändern die Vorhänge. Aber alles halt in einem Shot. Und weil du so sehr nicht glaubst, dass eine Kamera, die nicht in keinster Weise eben einen Schnitt macht, wo einfach wirklich kontinuierlich ein einziger Monolog gehalten wird und man schwenkt so hin und her, dass plötzlich der ganze Raum ändert, ist eine Form von Change Blindness, die du dir auch zunutze machen kannst. Das heißt, Magie hat sehr viel damit zu tun, dass du ein sehr stabiles Erwartungsmanagement hast, eine durchaus feingliedrige Aufmerksamkeitsführung und das alles aber in einem spielerischen Verhältnis zu einem Publikum, was dir natürlich misstraut. Also es möchte verzaubert werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite will es aber auch rausfinden, wie der Trick funktioniert. Das heißt, du hast es mit einem sehr skeptischen Publikum zu tun, was aber auch Teil dieses Reizes ausmacht, weil du als Magierin die Wahrnehmung deines Publikums besser kennen musst als sie selber. Und zwar auf so einer ganz basalen psychologischen Ebene, weshalb Magie ja auch über so ziemlich alle sozialen und kulturellen Unterschiede hinweg funktioniert. Also Magie ist eigentlich in einem strengeren Sinne international, weil sie so wahnsinnig psychologisch ist, auf so einer ganz fundamentalen Ebene. Und ich glaube auch, dass deshalb insbesondere der Humor etwas ist, was für Magie maßgeblich wichtig ist, weil er diese immense Machtfülle oder Machtüberfülle des Magiers oder der Magierin einhegt. Und ich glaube, an dieser Stelle würde ich jetzt nochmal zurückkehren an diesem Punkt, warum hier in der Magie so viele Männer unterwegs sind. Ich meine, es ist wie gesagt eine extrem männliche Disziplin, die größte Magiervereinigung in Großbritannien, The Magic Circle, hat erst 1991 Frauen zugelassen. Auch jetzt ist so ungefähr das Männer-Frauen-Verhältnis. Da kann man sich verschiedene Artikel zu angucken, so ungefähr 90 zu 10. Also es gibt einen krassen Männerüberhang und wir wissen, dass in männlich dominierten Räumen Frauen durch Chauvinismus, durch Sexismus, durch Nicht-Anerkennung eben verdrängt werden. Und ich habe noch einen Artikel gelesen von Matilda Battersby und die beschreibt dann noch einen etwas anderen historischen Schlag und da sagt sie, dass klassischerweise eben in dieser männlich geprägten Disziplin der Magie Frauen eigentlich immer nur Assistentinnen der großartigen Magier war. Und es gab zudem auch noch einen ziemlich großen Gender Gap zwischen auf der einen Seite männlich geprägter Magie und auf der anderen Seite weiblich geprägter Spiritualität. Also Frauen eher als Medien fungiert haben, auch schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wir haben hier, glaube ich, einen ganz interessanten Punkt, weil da merkt man, wie so eine männliche und eine weibliche Geschlechtsprägung auch entsprechend stereotype öffentliche Figuren hervorbringen. Also der Magier ist ja der Sinnbild als der Mann, als ein eigenmächtiges oder eigensinniges Individuum. Und Frauen als spirituelle Medien sind eher so Durchgangspunkte. Sie werden überwältigt, sie sind in dieser Seance oder so als Medien auch gewissermaßen ohnmächtig oder passiviert. Sie sind ein Sprachrohr für eine andere Macht. Und das kann man ja sehr stereotyp auch geschlechtlich so aufladen. Aber wenn wir das wirklich ernst nehmen mit Sloterdijk, dass Magie bedeutet, eine Macht auszuüben, also mehr zu wissen als das Publikum, mehr zu können als das Publikum, dass man die Aufmerksamkeit des Publikums führt, also sie gewissermaßen auch verführt, dass man sicherer ist als das Publikum, dass man das Publikum kontrolliert, dass man auch die Zukunft kennt, weil du weißt ja genau, was passiert wird, die anderen sind dem in ihrer Überraschung irgendwie ausgeliefert, dann fällt es natürlich Männern leichter, das alles zu verkörpern. Und es fällt aber auch von Seite der ZuschauerInnen leichter, diese Machtüberfülle von Männern anzunehmen. Und ich glaube, dass hier wirklich eine Repräsentation total wichtig ist, wo sich auch Panetella beispielsweise sehr darum bemühen, also nicht nur international zu werden, sondern auch Frauen zu ermutigen, Magie zu machen. Weil da geht's ja... Also Magie ist ja nichts, wo jetzt man irgendwie per se sagen könnte, da sind jetzt Männer aufgrund ihrer, also statistisch gesehen aufgrund ihrer Körperlichkeit mehr zu geeignet oder sowas. Du musst einfach krass viel üben, damit etwas gut funktioniert und es ist alles nur so ein Oberflächenphänomen. Ja, also da wäre ich echt voll dafür. Aber gut, das ist so zu diesem Gender-Aspekt. Wenn wir schon bei der Übung sind, das finde ich auf jeden Fall einen krassen Punkt, der mich auch an der Magie so unglaublich fasziniert, um gut Magie zu machen, musst du nicht nur halt auch ein bisschen humorvoll sein, das gute Narrativ verpacken und so, du musst einfach krass viel üben, also wirklich krass viel üben. Es gibt ein Video, wo Tommy Wonder über einen Trick spricht, den ich sehr gerne mag, werde ich auch gleich noch vielleicht ein, zwei Worte zu sagen. Und da führt er einen einzigen Move vor, eine Karte in seiner Hand zu falten. Also in einer Hand eben diese Karte dreimal zu falten. Oder zweimal. Egal. Auf jeden Fall, um das in dieser Weise versteckt zu tun, muss man diesen Move ungefähr 2.500 Mal üben. Er hat sich 50 Kartendecks gekauft und jede einzelne Karte auf diese Weise gefaltet. Du brauchst erstens extrem viel Kraft, große Geschwindigkeit und übertriebene Sicherheit, um diesen Trick so verdeckt, so schnell durchzuführen, um diese Karte zu falten zweimal. Und das macht er in ungefähr 1 bis 1,5 Sekunden. Und wie gesagt, das ist eine einzige Bewegung in einer Routine, die mehrere Minuten lang andauert. Also da muss man sich vorstellen, wenn du halt einen Trick machst, wo ganz viele dieser kleinen Moves sind und du musst jeden Move irgendwie 2.500 Mal üben, das ist crazy. Also hier Richard Turner, dieser Typ, der erblindet ist und der hat dann noch so einen Kampfsport irgendwie schwarzen Gürtel gemacht und so, der Typ ist crazy. Also absoluter High-Performer. Und der hat, glaube ich, mir irgendwann gesagt, dass er, wenn ich mich recht entsinne, so 40 verschiedene Weisen kennt, eine Karte verdeckt zu dealen. Also, dass es aussieht, als ob er die oberste Karte auf den Tisch werfen würde, aber er nimmt die unterste, die zweitoberste, die drittoberste, nimmt zwei Karten, keine Ahnung. Also, er kennt 40 verschiedene Weisen, das zu tun. Und wenn du jede einzelne dieser Weisen hunderte Male üben musst, um es so flüssig zu können, als ob es aussieht, als ob du die oberste Karte nimmst, ja, dann bist du halt wirklich beschäftigt. Also, Leute, die Magie machen, sind in der Regel richtig krasse Nerds, die richtig viel Zeit alleine im Keller verbringen, um genau das zu tun. Kleine, eher sinnlose Bewegungen hundert- und tausendfach zu üben, damit eine gute Routine entsteht. Und wenn ich gerade schon bei dem Begriff der Routine bin, würde ich sagen, ist auch noch interessant zu sehen, dass Magie auch eine Kunstform ist, die eine unglaubliche Tradition hat. Also man spricht eben von Routinen, also zum Beispiel diesen Trick, den Tommy Wonder gemacht hat, der basiert auf der Di Vernon Routine, also diese Routine heißt Ambitious Card. Es ist also eine recht präzise Abfolge von gewissen Techniken, um einen gewissen Effekt zu erzielen. Also du kannst ja auch verschiedene Täuschungen aufeinander aufbauen, also dass du praktisch eine Art von Täuschung machst, dann denkt das Publikum, ah, ich habe es langsam gecheckt, wie es funktioniert, aber du zeigst eigentlich denselben Move mit drei verschiedenen Techniken. Und wenn du das eben staffelst, dann kommst du zu einer Art Routine. Die Techniken selber haben auch wieder Namen. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten, eine Karte hinter deiner Hand zu halten, um sozusagen zu zeigen, hey, ich habe vorne rum keine Karte, aber die Karte klemmt sozusagen hinten in deiner Hand und die dann praktisch zu produzieren, also zum Vorschein zu bringen, gibt es verschiedene Methoden. Da kann man zum Beispiel sagen, es gibt die Roy Benson-Technik oder so, die darauf basiert, dass man das halt so zwischen den zwei Fingern nach vorne flippt und so weiter. Also wir haben hier eine 130, 140 Jahre alte Traditionslinie an Techniken, die immer weitergegeben werden und die immer wieder neu kombiniert werden. Und das ist ja schon relativ einmalig, weil diese Art von Weitergabe von Traditionen hast du, glaube ich, in dieser Strenge und in dieser Präzision in kaum anderen Kunstformen. Das ist ja eher was sehr, ja fast schon Kunsthandwerkliches. Ich würde sowieso sagen, dass in Tricks oft sehr viel Ingenieurskunst auch einfach steckt. Also nicht nur, wenn du Instrumente oder große Gebilde machst, irgendwelche Leute auseinandersägst oder mit viel Primborium, sondern ja auch in kleineren Weisen mit künstlichen Fingern, mit irgendwelchen Taschen oder so, die du irgendwie hast. Und dazu muss man auch sagen, dass ganz viele Tricks auch erst entstehen konnten, weil bestimmte technische Möglichkeiten da waren. Also beispielsweise das, was wir heute kennen als Riffle Shuffle. Also die Möglichkeit, dass du Karten nicht nur so überhand mischst, sondern dass du sie wie so in einem Casino so dieses, weißt du? Also, ja,
dass man so zwei Hälften hat.
Mit zwei Hälften, genau,
zwei Hälften ineinander. Dann, okay, ja.
Das war schlicht und ergreifend mit den Karten, die noch manuell hergestellt worden sind. Also einfach klassische handwerkliche Karten, die ja über China dann irgendwann importiert worden sind nach Europa. Also im 13. Jahrhundert hat man mit dem Kartenspiel angefangen. Das konntest du ja erst machen, als diese Karten auch fest genug waren. Und das ist also passiert, als Karten industriell hergestellt worden sind, also im 19. Jahrhundert. Das heißt, mit dieser technischen Neuerung sind auch ganz neue Arten entstanden, wie du überhaupt mit Karten umgehen kannst und welche Tricks du überhaupt damit vollführen kannst. Und ja, wenn du das alles zusammennimmst, also was Magie irgendwie ist, es ist ein überraschender Trick, es ist eine Erzählung, es ist eine psychologische Tiefenanalyse von menschlicher Wahrnehmung, es ist eine super alte Tradition, es ist unglaublich viel Übung und bisweilen auch eine ziemlich ausgefuchste Technik dahinter, dann hast du einfach so viele Dimensionen, in die du dich irgendwie reinwerfen kannst. Und da komme ich eigentlich auch nochmal zu dem Punkt zurück, der am Anfang so da war mit dem Beispiel, was du gerade hast mit Tesla. Ich finde, in dieser Beschäftigung mit Magie, die mich natürlich auch auf eine Weise Zaubertricks sehen lässt, die viel technischer ist, weil ich einfach viel gesehen habe, wie Dinge funktionieren und ja viele Arten und Weisen wiedererkenne, ist es überhaupt nicht schlimm. Also ich würde sogar sagen, dass ich mittlerweile eine noch größere Achtung vor diesem Kunsthandwerk der Zauberei habe, weil ich sehe, wie viele Grundlagen man braucht, um das in einer guten und erfolgreichen und in einer ansprechenden und einer stilvollen oder geschmackvollen Weise zu machen. Und für alle, die das auch mal so ein bisschen nacherleben wollen, kann ich schwerstens empfehlen, ich werde das auch in den Shownotes verlinken, es gibt also ein Video, ich glaube, ich habe das schon 10-mal gesehen, glaube ich, weil ich es so sehr liebe. Und zwar Tommy Wonder, den ich schon genannt habe, spricht mit Max Maven und erklärt seine Ambitious Card Routine. Ambitious Card ist ein Trick, der darum geht, dass man eine Karte immer wieder ins Deck steckt und dann auf zauberhafte Weise erscheint sie ganz oben und man dreht sie um und sagt, hier ist sie doch wieder. Und dann steckt sie wieder ins Deck oder vermischt sie oder hebt sie ins Deck und so und plötzlich ist sie wieder oben. Und er macht das und es ist wirklich eine alte Routine. Also Di Vernon ist ein Magier, der wirklich weit vor unserer Zeit gelebt hat. Der hat die weiterentwickelt und perfektioniert auf eine Weise, dass die Leute am Ende wirklich aufstehen und Standing Ovations geben für so einen uralten Trick, weil Tommy Wonder diese Routine wirklich Also er hat sie wirklich perfektioniert und dann redet er, ich glaube, eine halbe Stunde darüber, wie das genau funktioniert. Und er redet ganz genau darüber, wann er warum welchen Moment dem Publikum zeigt. Und ich finde, dass, wenn du dann diese Routine siehst, die irgendwie, glaube ich, 6 Minuten dauert oder sowas, du kommst aus dem Staunen nicht heraus, weil du weißt, wie es funktioniert. Mhm. Weil du weißt, wie unfassbar feinsinnig jede Bemerkung, jede Bewegung und jede Konstruktion dieses Tricks eigentlich ist. Und da kommt so eine Faszination für Meisterschaft und Eleganz durch, die irgendwie klug und lustig ist und ruhig und genial. Und ja, das ist für mich der beste Flow, die beste Unterhaltung und eigentlich das ideale Rabbit Hole. Ich lieb's einfach.
Krass. Danke, dass du diese Faszination mit mir geteilt hast. Ich habe nochmal ganz.
Ja, ich dachte mal, nicht so ein politisches Thema, auch mal ein bisschen.
Ja, einmal ein bisschen Spaß haben. Ich musste gerade an zwei Sachen denken. Einmal an David Blaine. Kennst du den?
Klar.
Den Zauberkünstler. Also, der ist ja sehr, würde ich sagen, so ein Promi-Zauberer. Also, ich kenne den hauptsächlich aus Clips auf Social Media, wo er irgendwie bei irgendwelchen A-Promis in den USA, bei irgendwelchen Oscar-Aftershow-Partys ist und irgendeinen Trick quasi, also einfach live da macht. Ja. So, und er zum Beispiel einfach ein Glas nimmt und das isst. Also ein Trinkglas und er beißt einfach rein und kaut das und schluckt das. Und es gibt auch so Videos, ich glaube, das ist ein altes irgendwie mit Kanye West und Kim Kardashian, wo er sich so ein Eispickel eigentlich durch die Hand steckt.
Ja.
Und die Erklärung.
Aber der hat auch physisch krasse Sachen gemacht, muss man sagen.
Genau.
Also
und die Erklärung dafür ist ja eigentlich so ein bisschen, dass er wirklich das macht. Also da gibt es keinen doppelten Boden, sondern dieses Glas, was er da isst, das isst er einfach. Also der ist einfach sehr vorsichtig, das Glas zu zerkauen. Ja. Und ich glaube, so wie ich das verstanden habe, also da kann ich mich auch jetzt sehr in die Nesseln setzen, aber auch das, wo er sich irgendwelche Eispickel durch die Hand hier zwischen den Fingern irgendwie steckt, das passiert wirklich. Und der macht das einfach so oft, dass da so ein Narbenkanal ist. Also das ist so vernarbtes Gewebe, dass es ihm halt nicht mehr wehtut. Und das passiert dann halt an ungefährlichen Stellen am Körper und dann kann man sowas machen. Und das finde ich eigentlich eine interessante Subversion von dem, dass diese Tricks, was du gerade gesagt hast, dass diese Tricks so wahnsinnig viel Übung brauchen, um das wirklich zu meistern, um dann diese Täuschung zu vollführen. Und bei David Blaine ist es ja so, der hat wahnsinnig viel geübt, um die Leute nicht täuschen zu müssen. Ja, also
ja,
da gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es keine Täuschung, sondern das passiert wirklich. Also das ist eigentlich das, was Hugh Jackman in dem Film in The Prestige macht. Er macht den Trick einfach wirklich. Er hat zwar dann sehr technisch elaborierte Mittel dazu, aber er verarscht die Zuschauer eigentlich nicht. Sondern er macht es einfach wirklich und alles, was da drum passiert, ist dann halt das Narrativ. Vielleicht noch eine Sache, weil du gemeint hast, dass dich diese Meisterung von irgendwas so fasziniert.
Ja.
Ich kann das total verstehen und ich hatte das bei der Netflix-Doku-Serie The Last Dance. Kennst du die?
Mhm.
Da geht es um die Chicago Bulls und Michael Jordan und um die finale Saison, ich glaube die NBA-Season 97-98, wo sie eben quasi, sie hatten schon zweimal davor den NBA-Titel geholt, die Chicago Bulls, und das war dann quasi das, schaffen sie es ein drittes Mal in Folge. Und diese Doku-Serie verfolgt quasi diese letzte NBA oder nicht die letzte, aber diese NBA-Season, was, glaube ich, die letzte Season war, die Michael Jordan eben bei seinem großen Team, den Chicago Bulls, verbracht hat. Und diese absolute Dedication und diese absolute, also wirklich absolute Hingabe, die Michael Jordan eben zu diesem Sport Basketball an den Tag legt, ein Sport, zu dem ich überhaupt keinen Bezug habe. Also ich habe noch nie in meinem Leben Basketball verfolgt. Ich kenne so ein paar NBA-Teams, ich kenne kein einziges deutsches Basketballteam. Ich glaube, ich kenne, weiß ich nicht, vielleicht eine Handvoll Basketballspieler und die, wenn dann nur von irgendwelchen Twitter-Diskursen. Ich kenne die Regeln, also ich kenne die Regeln nicht wirklich. Ich weiß schon, was da passiert. Ne?
Ja.
Aber ich habe trotzdem durch diese Doku-Serie sogar wahnsinnig gut transportiert bekommen, dass Michael Jordan einfach erstens ein Freak of Nature ist, also eine absolute Ausnahmeerscheinung, also ein Mensch, der im Prinzip zum Basketballspielen geschaffen
geboren wurde.
Geboren wurde, der dazu auserkoren wurde und der auch zwischenmenschlich ein wahnsinnig anstrengender Mensch ist. Also der seine Teamkollegen einfach wirklich terrorisiert, wenn die nicht so performen, wie er sich das vorstellt. Aber trotzdem diese absolute Hingabe zu diesem Sport und auch diese wahnsinnigen Ergebnisse, die man daraus zieht, das hat mich sehr beeindruckt. Also wer sich dafür vielleicht ein bisschen interessiert, große Schauempfehlung. Ich will, bevor wir zu meinem Thema übergehen, will ich noch dir von einem Zaubertrick erzählen, wo man mit ein paar Klicks sich wahre Glückseligkeit einfach kaufen kann, nämlich über unseren Steady-Account.
Oh!
Wir sind ja jetzt bei Steady. Das ist der oberste Link in der Episodenbeschreibung und da könnt ihr uns, euren Lieblingspodcast, finanziell unterstützen. Es gibt noch keine Bonusinhalte, aber wir arbeiten mit Hochdruck dran. Das sollte in den nächsten paar Wochen, sollte da was stehen. Wir haben in der vergangenen Folge schon so ein bisschen darüber geredet, was für Bonusinhalte wir für euch gerne machen würden. Und da könnt ihr uns auch gerne eure Gedanken zukommen lassen. Auf jeden Fall, wer das macht, das wirklich, wer da auf Steady klickt und dann auf eine Kanalmitgliedschaft drückt, der ist, finde ich, grenzt an Magie, was man da an Dankbarkeit und Glückseligkeit wiederbekommt.
Es ist eigentlich wie so ein ganz sanften Stirnkuss von Frank-Walter Steinmeier bekommen.
Richtig.
So
richtig.
Ist eigentlich wer, ist da die Album für aufrechte Demokraten.
Wer wollte das noch nicht? Wer wollte noch keinen sanften Stirnkuss von Arschfalter Weinmeier? So. Ich habe ein Thema mitgebracht und zwar war ich vor ein paar Tagen im Spiegel-Spitzengespräch bei dem Moderator Markus Feldenkirchen habe mit dem evangelischen Theologen und Demokratie-Influencer Steven Anpalagan diskutiert über.
Aber Schatzi, ich muss kurz, bevor du inhaltlich reingehst, ich muss kurz sagen, es war ein ganz tolles Gespräch. Du hast mir so gut gefallen. Du warst so entspannt. Du sahst ganz schick aus und ich wollte dich die ganze Zeit drücken und küssen und sagen, was ist das für ein tolles Simon-Bärchen? Also ich war richtig angetan und jetzt nicht so, weißt du, so, vielleicht schon noch ein bisschen Mami-mäßig, so, dass ich dich ganz toll finde, aber so jetzt ganz ehrlich, also ich fand es wirklich, es war ein großartiger Auftritt. Ich bin ganz stolz auf dich.
Dankeschön. Das macht mich sehr glücklich. Ich hatte auch großen Spaß. Ich muss sagen, so ein bisschen so langsam bin ich dieser Gesprächsführung in diesen Talkshows ein bisschen leid. Ja, ich meine, damit kann man rechnen, wenn man diese Talkshows kennt, dass es halt, naja, oft darum geht, was würden Sie machen, wenn Sie jetzt Kanzler wären? Und dann habe ich ja auch immer relativ konsequent gesagt, ich bin es nicht, der Kanzler, und ich glaube es nicht, dass es dieses große Wir gibt. Aber abgesehen davon, das sind sehr nette Leute, die da arbeiten. Und die haben ein wunderschönes Set, an dem sie drehen. Und alles spitze. So, ich habe aber in der Vorbereitung darauf ein Buch gelesen, und zwar das von Steven Anpalagan. Das hat den Titel Für den Frieden, Widerruf einer Kriegsdienstverweigerung. Also ist quasi das Antibuch zu dem Buch von Olo Nymon. 1,5 Jahre danach, aber vielleicht hat er einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht. Und ich frage ihn ja ganz am Anfang auch von der Sendung, ob er denn jetzt einfach nur ein Buch darüber geschrieben hat, dass er seine Kriegsdienstverweigerung zurückgezogen hat, oder ob er handfeste Konsequenzen daraus zieht und vielleicht eine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht hat. Das hat Steven Anpalagan dann verneint, mit Verweis darauf, dass die Kapazitäten bei der Bundeswehr aktuell eben so gestaffelt sind, dass er da keine Rückmeldung besser bekommen hat. Das kann ich nicht überprüfen, das muss man so im Raum stehen lassen. Aber ich würde ganz gerne in meine Besprechung von diesem Buch reingehen mit einem Aufhänger, den ich gestern auf Twitter gesehen habe. Und zwar möchte ich das jetzt folgendermaßen aufziehen. Also, Steven Anpalagan hat einen Gastbeitrag geschrieben in der Zeit mit dem Titel Ja, ich würde für Deutschland sterben. Da kann man sagen, gut, auch das ist eigentlich 1:1 das, was Ole vor 2 Jahren auch in der Zeit geschrieben hat. Der Artikel hatte damals noch den Titel Ich würde für Deutschland sterben, never. Also da merkt man auch, er ist einfach auf der Höhe der Zeit. Und dann hat der Artikel quasi den Untertitel Unser Autor verweigerte den Wehrdienst. Es lag auch an der Bundeswehr und dem Rassismus in Deutschland als Migrant für dieses Land sterben. Das sieht er heute anders. Dann hat James Jackson, ein Journalist, der auf Twitter zum Teil sehr, sehr gute Beiträge hat und auch auf Instagram, ich glaube, er hat auch einen Podcast, der hat diesen Artikel dann getweetet und drüber geschrieben, wir sollen Europäer, die in Geschichte aufgepasst haben, sich da zu fühlen. Steven Anpelagan hat wiederum diesen Tweet tweetet und geschrieben, als Europäer, der in Geschichte aufgepasst hat, finde ich es falsch, dass Autokraten mit ihren Armeen andere Länder überfallen und Menschen ermorden. Das scheint heute eine bemerkenswert kontroverse Meinung zu sein. Dann hat besagter Ole Nymon darunter kommentiert, aber bei Demokraten alles prima. Ich würde sagen, das liegt auf der Hand.
Dass Ole das kommentiert, ja.
Das ist eine Vorlage, die man verwandeln muss. Und dann hat Steven Anpelagan geschrieben, es mag ein wenig öde erscheinen, aber lesen Sie gerne mein Buch, da steht es einigermaßen ausführlich beschrieben. Herzliche Grüße, S.A. Da muss ich dazu sagen, S.A. steht für Steven Anpelagan.
Ach, wirklich?
Er hat das geschrieben, ich finde, das muss man kontextualisieren. Ich kann sagen, ich habe das Buch gelesen und in diesem Buch steht nicht so viel darüber drin. Da steht sehr viel darüber drin, dass Deutschland und das Westeuropa eigentlich ein friedliebendes Lamm in der Welt ist und keine Fliege was zuleide tun will und wir halt leider nur in einer Welt gefangen sind, in der böse Autokraten uns umzingeln und uns was Böses wollen und wir...
Leider auch 3000 Mittelmeertote.
Das wird doch mal nicht irgendwie so kleinteilig. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir als Vorbereitung für dieses Spiegel-Spitzen-Gespräch wahnsinnig viele Notizen gemacht zu diesem Buch, weil ich ja durchgelesen habe und mir fleißig Anmerkungen rausgeschrieben habe. Und ich dachte mir, wir gehen das jetzt einfach ein bisschen durch, weil dieses Steven Anpelagan schreibt auf Twitter, man soll sein Buch lesen und dann weiß man, was er damit meint. Und
ich würde sagen, gut,
I did that. So. Und man kann direkt am Anfang anfangen. Also auf der allerersten Seite ist ein vorangestelltes Zitat von Wilhelm Tell. Kannst du dir denken, welches es ist?
Ich möchte es nicht wissen, aber bitte.
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und damit ist das ganze Buch eigentlich gesetzt. Nämlich wir sind die Frömmsten. Also das bezieht sich auf uns. Wir als Deutschland, wir als Westeuropa, wir sind die Frömmsten und wir würden gerne in Frieden leben. Was
aber
wir
der böse
einfach
Russe.
Nicht können. Aber der Russe und der Pudding und der Trump. So. Und das sind die bösen Nachbarn und denen gefällt das nicht. Also da haben wir schon wirklich mal eine Aufteilung der Welt in Gut und Böse, die kindergärtnerischer nicht sein könnte. Also so ein Weltbild kann man, wenn man 4 Jahre alt ist, haben, aber danach wird es dann langsam peinlich. Weil man muss einfach nur gar nicht weit in der Vergangenheit schauen, sondern man kann in den zu meinen Lebzeiten, also ich bin noch nicht so lange auf der Welt und auch in meinen Lebzeiten hat der Westen und die NATO diverseste Angriffskriege geführt. Und Hunderttausende von toten Zivilisten zu verantworten. Und die letzten 2,5 Jahre lief auch eine Sache, die ich nicht unbedingt als das Walten vom Frömmsten, vom friedlichsten Nachbarn deklarieren würde, nämlich der Israels Völkermord der Palästinenser in Gaza. Und da haben die westeuropäischen Staaten sich eigentlich unisono dahinter gestellt die meiste Zeit. Es gab dann diverse Abweichler, also Spanien zum Beispiel wurde dann irgendwann sehr deutlich in der Kritik. Aber gerade Deutschland als zweitwichtigster Waffenlieferant an Israel stand eigentlich die ganze Zeit vollumfänglich hinter diesen Taten. Und vielleicht kann man an der Stelle schon mal sagen, in diesem gesamten Buch von Steven Anpelagan steht kein einziges Wort zu Israel und Gaza. Was bemerkenswert ist, wenn man ein Buch schreibt, wo es sehr klar auch um Außenpolitik geht. Es geht um
ja,
Werte.
Aber, guck mal, Simon, das ist doch der Punkt. Es geht ja um die bösen Nachbarn. Mhm. Also wenn jetzt Ole Nymon immer gefragt wird, das ist ja schon ein Meme geworden, so wann ringst du? Dann ist ja genau die Frage, wo ringt Steven Anpelagan? Und ich denke, er ringt dort, wo er sagt, ja, Krieg ist schon irgendwie schlimm, weil Menschen sterben.
Ja.
Aber er ringt nicht, wenn es darum geht, die ganz klare gut-böse Dichotomie aufrechtzuerhalten, die zwischen dem guten Europa und den bösen Autokratien entsteht. Und weil Israel zum guten Westen gehört, ist das für ihn auch nichts, wo er per se mit ringen sollte.
Ja.
Deswegen ist es für ihn ja auch keine Erwähnung wert, weil das nicht der Hauptkonflikt ist, den er mit diesem Zitat das Buch eröffnen lässt.
So. Dann würde ich halt, ich stimme dir zu, ich würde dann halt aber sagen, dann würde ich mir wenigstens wünschen, dass Steven Anpelagan dazu steht und auch das schreibt. Weil es gibt ja durchaus Leute, die genug Rückgrat haben und zu sagen, ja, ich bin Israel-Ultra, zum Beispiel jemand wie Ulf Poschardt oder so, wo Steven Anpalagan außenpolitisch wahrscheinlich gar nicht so weit von ihm weg ist. Mhm. Aber die dann einfach schreiben, natürlich finde ich Israel toll. Israel gehört zum freien Westen und die können machen, was sie wollen, basically. Und Steven Anpalagan spart das einfach komplett aus. Und das, würde ich sagen, spricht einfach für eine große publizistische Feigheit. Aber das muss er, denke ich, selber wissen. So. Diese Vergleiche, die er betreibt, von wegen, dass Europa eigentlich der einzig wahre friedliche Hort von Freiheit und Demokratie und Werten ist und alle anderen sind böse und vor allem unberechenbar, das treibt noch ein bisschen weiter zu folgendem Zitat auf Seite 27. Manche glauben, dass man mit dem Klima, dem Coronavirus oder eben mit unberechenbaren und hinterhältigen Autokraten wie Putin oder Trump verhandeln könnte. Also der stellt da den Klimawandel, die Corona-Pandemie und Autokraten wie Trump und Putin auf dieselbe Stufe, wo ich mir denke, das passiert doch. Also man verhandelt doch die ganze Zeit mit Trump und Putin. Ihm passen halt die Ergebnisse dieser Verhandlungen nicht. Also es wird den ganzen Tag mit diesen Menschen verhandelt. Jeder, ganz, ganz viele staatliche und wirtschaftliche Akteure verhandeln mit Putin und Trump über ganz, ganz viele Dinge. Das ist deren einziger Job. So. Nur Steven Anpalagan, dem passt halt nicht, was dabei rauskommt für Westeuropa und warum das so ist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich fand es nur so, also so wahnsinnig, dass man einfach so tut, als wären irgendwelche Autokraten, die Kriege vom Zaun brechen, sowas wie ein Naturereignis, das über einen herbricht, wo man überhaupt keinen Einfluss drauf hat und was man auch nicht aus einer menschlichen Logik oder einer zivilisatorischen, aber aus einer ökonomischen, aus einer politischen Logik heraus erklären kann. Den Klimawandel kann man auch erklären, aber das ist was Externes, was der Mensch quasi zum ganz großen Teil verursacht, was die Menschheit betrifft, aber was auf uns zukommt, was eine externe Sache ist. Genauso wie das Coronavirus. So. Aber so zu tun, als wären andere Menschen, die irgendwelche Nationalstaaten befehligen, das Gleiche wie im Prinzip eine Naturkatastrophe, ist so bezeichnend. Also ist es so, auch das ist so auf so einem Kindergartenniveau von einem Politikverständnis. Also wenn man ein Kindergartenkind fragt, wer ist der Böse in der Welt? Ja, dann gibt's wahrscheinlich viele, die mittlerweile sagen, ja, auch irgendwie der Putin oder der Trump, die sind böse und mit denen kann man ja nicht reden und die kann man nur vernichten. So. Also das ist ja eigentlich auch das, was er damit sagt. Wenn man mit diesen Leuten nicht verhandeln kann, was muss man dann mit diesen Menschen machen oder mit diesen Akteuren? Die muss man auslöschen. Genauso wie man den Klimawandel aufhalten muss und den Coronavirus am besten ins Jenseits verbannen, sodass er uns gar nicht mehr betrifft. So. Weil das ist ja das, was er damit sagt. Mhm. Und das ist einfach eine Logik auf dem Niveau eines Vierjährigen. Ich habe eben schon darüber gesprochen, dass...
Also, ich sag mal, man könnte ja schon, also ganz kurz so, wenn ich jetzt ein bisschen zur Verteidigung einspringe oder so, könnte man ja schon sagen, dass sich eine ausländische Nationalmacht mit militärischen Mitteln von entsprechend schwächeren Ländern, ausgelieferteren Staaten und schutzloseren Gesellschaften anfühlt wie eine Naturkatastrophe. Du kannst wenig bis nichts dagegen tun. Es überkommt dich, oder wenn es dich überkommt, dann überkommt es dich und dann ist es irgendwie getan. Gleichwohl müsste da aber eigentlich schon die Analogie enden und dann eben sagen, hey, wir sind alle Menschen, wir können miteinander reden, wir können uns verständigen, wir können versuchen, an einer besseren Welt zu arbeiten, wir können uns irgendwie internationalistischer zusammentun und kooperieren. Das ist ja mit Naturkatastrophen und Coronaviren nicht der Fall. Da gibt es keine Kooperation und keine Verständigung.
Ja.
So. Müsste man dazu schreiben.
Und ich hatte eben schon angesprochen, dass Steven Anpalagan ein evangelischer Theologe ist. Und als ich sein Buch gelesen habe, ist mir ganz stark in den Kopf gekommen die Friedensdenkschrift der EKD, also der Evangelischen Kirche Deutschland, die... Die beiden von Neue Zwanziger haben in ihrem Salon von Dezember letztes Jahr haben diese Friedensdenkschrift besprochen. Das kann ich wärmstens empfehlen, weil es ist wirklich eine Unfassbarkeit, die da verhandelt wird und die nicht nur wegen, also die jeden dazu ermutigen sollte, aus der evangelischen Kirche auszutreten, nicht nur wegen der Kirchensteuer, sondern auch, weil die evangelische Kirche sich da eben, was Krieg und Frieden und Aufrüstung und auch die Wehrpflicht angeht, sich vollumfänglich auf den Staat einschwört. Also sie sagt im Prinzip, ja, Jesus sagt, sollst nicht töten, Gewalt ist schlecht, aber wir leben in einer unerlösten Welt, wir leben in einer sündhaften Welt und deswegen sind Nationalstaaten eigentlich unser Best Bet, unsere beste Möglichkeit, den himmlischen Frieden zu erreichen. Und deswegen sollte man sich, wenn man ein braver Christ ist, ein braver Protestant, dann sollte man sich diesen staatlichen Zielen verschreiben. Also da wird dann in dieser Friedensdenkschrift zum Teil auch über Menschen als Ressource gesprochen. Das ist wirklich an Schweinereien nicht zu übertreffen. Jede noch so erdenkliche, jede noch so barbarische Art der Kriegsführung von Drohnen bis KI wird noch irgendwie halbwegs positiv besprochen und auch wird sehr konkret sich über andere Kriege geäußert, also zum Beispiel die Präventivschläge auf den Iran im vergangenen Jahr sind eigentlich okay, das wird dann so ein bisschen verklausuliert beschrieben, warum das eigentlich okay war, dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg, wo hunderte Zivilisten gestorben sind, aber das ist einfach eine gigantische Schweinerei von vorne bis hinten, eben weil es so sich bedingungslos dem Staat unterordnet. Also das ist eine der größten Organisationen und eine wirklich auch noch in vielen Kreisen der Bevölkerung einflussreiche Organisation, die evangelische Kirche, die eine Friedensdenkschrift rausbringt, wo sie zwar nicht mehr über den gerechten Krieg spricht, aber eben über den gerechten Frieden, für den ganz, ganz viel möglich ist und für den auch eine Wehrpflicht denkbar ist und für den gerechten Frieden auch denkbar ist, dass man Menschen an der Flucht hindert, wenn sie zum Beispiel vor einem Zwangsdienst im Militär flüchten. Und das ist, also diese Flucht quasi negativ zu bewerten, diese Flucht zu verurteilen, ist dann okay, wenn ein Staat quasi alternative Dienstmöglichkeiten anbietet. Ja, also dann ist dieser Asylgrund nicht mehr komplett gegeben, weil dann bietet ein Staat ja andere Möglichkeiten außer den Dienst an der Waffe und dann ist ja alles in Ordnung. Mhm. So.
Und ist das auch eine Haltung, die auch in dem Buch durchscheint oder ist es nur die Friedensdenkschrift gewesen?
Und das ist eine Haltung, die sich in diesem Buch auf ganz, ganz vielen Seiten wiederfindet.
Oh,
es ist nämlich so, dass Stephen Anpalagan von einem Wir spricht, ähnlich wie Frank-Walter Steinmeier und überhaupt keine Unterscheidungen macht, was zum Beispiel verschiedene materielle Interessen angeht, dass es Unternehmer gibt, dass es Arbeiter gibt, dass es Vermieter gibt, dass es Mieter gibt, dass es Männer und Frauen gibt, dass es ganz viele andere gesellschaftliche Gruppen gibt, an denen sich Spaltlinien entlang ziehen, eben vor allem anhand von ökonomischen oder anhand von ökonomischen Trennlinien. Und das ist alles irrelevant. Also in diesem Buch geht das kein einziges Mal um Ökonomie. Hier steht zum Beispiel auch am Anfang, die allermeisten Familien in Westdeutschland haben in den 75 Jahren zwischen 1945 und 2020 beinahe durchgängig Wachstum, Stabilität und Frieden erfahren. Da muss man sich ja fragen, also die allermeisten Familien haben bis 2020 durchgängig Wachstum erfahren. Also in welcher Welt lebt denn dieser Mensch?
Also zwischen 1990 und 2010 gab es für breite Teile der deutschen Bevölkerung überhaupt keine Zugewinne ihres realen Einkommens. Also
oder auch beim Renten, man kann ja sich mal anschauen, auf welchem Niveau das Rentenniveau Kaufkraft bereinigt, also die letzten 20, 30 Jahre. Mhm. Also es ist so eine grotesk falsche Aussage. Dann, also da merkt man schon, ne, für ihn gibt es keine Interessengegensätze. Für ihn gibt es quasi ein großes brummendes Wir. Und wenn das BIP wächst, dann wachsen wir alle. So. Und daraus folgt, dass er an vielen Stellen, ein evangelischer Theologe, eins zu eins klingt wie Friedrich Merz oder wie Lars Klingbeil. Hier schreibt zum Beispiel er auf Seite 27, also bla bla bla, es ist wichtig, dass wir nicht alles gleichzeitig haben können, dass wir unser Anspruchsdenken ablegen, schmerzhafte Einschnitte vollziehen und unangenehme Entscheidungen treffen müssen, dass wir viele Jahre über unsere Verhältnisse gelebt haben. Also da auch da, wer ist dieses Wir? Wir können nicht alles gleichzeitig haben. Also warst du schon
die Rentner
draußen?
In diesem Land haben über ihre
alles,
Verhältnisse gelebt,
alles.
Simon.
So, die Rentner, die ich jeden Tag bei den Mülltonnen hinter meinem Haus sehe, die nach Pfandflaschen wühlen, die leben alle über ihre Verhältnisse und die müssen endlich mal mit schmerzhaften Einschnitten klarkommen, weil das kommt
das,
uns allen zugute.
Ja, deswegen Wolfgang Kubicki, Pfandflaschenlotto.
Ja, richtig. Sehr
ich muss
gut.
Ja, leider, kurzer Einschub, ich finde es ja leider ein bisschen geile Idee. Also ich weiß,
also
ich mag
Wolfgang
Kubicki nicht.
Er ist schon
Aber Pfandflaschenlotto ist schon leider ein bisschen geil.
Es ist schon lustig.
Egal. Ja.
Er touchiert dann die eigentliche Frage manchmal. Er schreibt dann zum Beispiel auf Seite 43, können wir uns mit diesem Staat Deutschland identifizieren? Können wir uns mit seinen Zielen identifizieren? Also
wir.
Da schreibt er dann auch korrekt, das ist die Frage. Aber die bespricht er dann gar nicht. Also das ist für ihn dann gar keine Frage. Und auch in meinem Spiegel-Spitzengespräch mit ihm kommt, also bügelt er da ja komplett drüber. Also das ist für ihn ja gar keine Frage, dass man das tun sollte. Er schreibt zum Beispiel Sätze wie, es wird Zeit, dass wir näher zusammenrücken. Also das ist ein großes nationalistisches Plädoyer. Und es hat mich so, also ich könnte jetzt noch stundenlang durchgehen, aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust, weil dieses Buch auch so wirklich grässlich geschrieben ist.
Darf ich kurz was sagen zu diesem Spiegelgespräch? Ja, weil ich fand das so krass, dass er auch offensichtlich nicht in der Lage war. Also ich meine, er hatte sich vorbereitet, hat aber dann gegen Ende, und das wurde auch, wie ich finde, auf unverschämte Weise dann vom Spiegel geklippt, dich wirklich auf eine groteske Weise missverstanden. Wenn man dir ein bisschen zuhört über das, was du so erzählst, dann hätte er das eigentlich nicht so framen dürfen. Und zwar am Ende geht es ja ein bisschen darum, so um diese Frage mit den Schultoiletten. Und da wird ein Clip von Robert Habeck eingeblendet, der sagt, ja, er kann das schon irgendwie verstehen bei den jungen Leuten, die Schulen sehen alle scheiße aus und jetzt sollen sie auch noch irgendwie an der Front sterben.
Ja.
Und dann wirst du ja dazu angesprochen und du paraphrasierst dann Robert Habeck und sagst, ja, also wenn die Schultoiletten und so schlecht aussehen und dann ist das aber ein Kuhhandel. Und dann sagst du, was dich viel mehr interessiert, ist das grundlegende Verhältnis von den einzelnen Bürgern und Bürgerinnen zu ihrem Staat. Das heißt, was du eigentlich machst, ist diese transaktionale Denkart, der Staat muss mir etwas geben und dann gebe ich etwas, mein Leben, zurück. Die willst du komplett durchbrechen und Abstand davon nehmen.
Ja.
Und er geht diese Bewegung gar nicht mehr mit, sondern ist so sehr hängen geblieben, dass du diese Robert-Habeck-Argumentation paraphrasiert hast, der dann sagt, ja nee, also das hält er für eine perverse Rechnung.
Ja.
Und dann hättest du eigentlich aufspringen müssen und sagen, ich auch, hören Sie mir doch mal zu. Und ausgerechnet diese Stelle, wo du das halt nur paraphrasierst und er sagt, das hält er für eine perverse Rechnung, ist dann der Clip geworden vom Spiegel. Also nicht nur Steven Anpalagan hat das falsch verstanden, sondern auch der Spiegel hat das offensichtlich entweder mutwillig missverstanden oder nicht kapiert. Und das wurde dann der Öffentlichkeitsclip. Und ich denke mir so, Simon David Dressler tourt seit 2 Jahren durch die Republik, um genau das Gegenteil von dem zu sagen. Und der ganze Beef mit dem Schulstreik, mit den SAJ-Leuten und so weiter, basiert ja eigentlich genau auf diesem Grundsatz, dass du genau nicht über die Schultoiletten sprechen möchtest.
Ja.
Das fand ich richtig beschissen.
Ja.
Mich geärgert.
Ich werde auch noch ein paar Clips selber posten. Und es wird langsam Zeit, sich zu der Scheiße hier zu äußern. Nee, also da werde ich den nochmal gerade bügeln. Also, ich will nochmal vielleicht abschließend, wir sprechen jetzt auch schon echt lange, ich will vielleicht nochmal abschließend sagen, er kommt dann manchmal auf so ein Korn als blindes Huhn, nämlich wenn er darüber schreibt, dass Bürgerrechts- oder Befreiungsbewegungen wie zum Beispiel die von Martin Luther King zum Teil nur deshalb erfolgreich sein konnten, weil sie eben Waffen im Hintergrund hatten. Also sie hatten bewaffnete Menschen im Hintergrund, die zum Beispiel Protestmärsche beschützt haben, die schwarze Communities in den USA beschützt haben und auch die Apartheid in Südafrika.
Es waren keine Pazifisten.
Und da würde ich sagen, richtig, komplett, komplett korrekt. Und deswegen bin ich ja auch kein Pazifist. Und dann folgt ja aber daraus, dass er sagt, gut, weil Befreiungsbewegungen, wie zum Beispiel die von Martin Luther King, bewaffnet waren, um ihre Forderungen durchzusetzen, lässt sich dieses Konzept auch auf den Nationalstaat Deutschland anwenden, der deswegen eigentlich auch eine Befreiungsbewegung ist, wie Martin Luther King. Und deswegen braucht auch Deutschland eine bewaffnete Armee, eine Bundeswehr, um quasi den Drohungen und den Forderungen Ausdruck zu verleihen und ihren Willen durchsetzen zu können. Und diese Gleichsetzung finde ich so grotesk, also die ist so frech, also sie ist einfach bodenlos, dass man Nationalstaaten, die an jeder Ecke und an jedem Ende sagen, uns ist das Wohl unserer Bürger wirklich egal. Also wir scheißen auf die ganze Solidarität. Es geht nur darum, wie man denjenigen, die am wenigsten haben, nochmal was wegkürzen kann. Und es geht hier nicht um das Leben der Bürger, was wir schützen, sondern es geht um unsere staatliche Souveränität. Und dafür benutzen wir sehr viel Geld und sehr viel...
Also eine Mischung aus politischer Machtfülle und kapitalistischem Standortvorteil.
So. Genau, so. Und so. dass Stephen Anpalagan solche Vergleiche zieht und sagt, gut, deswegen brauchen diese Befreiungsbewegungen, aka Nationalstaaten, Armeen, das ist wirklich die absolute Höhe. Das ist die absolute Höhe.
Ich meine, da zeigt sich, offenbart sich auch ein Verständnis von, also nicht nur von bewaffnetem Widerstand, so, sondern vielleicht auch von so etwas wie internationaler Politik, das echt auch krass naiv ist. Also
es ist
in dem
Sinne
naiv, als dass sich ja hier eine Haltung offenbart, die nur auf diese Oberfläche schaut, was wird ausgesprochen und gesagt und angestrebt an Politik. All das, was nicht gesagt wird, all das, was im Hintergrund geschieht, all das, was an den Rändern passiert, das fällt dann weg. Dass es natürlich zweifelsfrei so ist, dass die ukrainische Bevölkerung unter dem russischen Angriffskrieg in einer Weise zu leiden hat, die wirklich absolut unmenschlich ist. Und dass die ukrainische Bevölkerung auf jeden Fall frei sein muss und frei sein soll. Und alle Leute, die irgendwie Free Sudan und Free Palestine rufen, wenn sie nicht, was sie oft tun, also im Sinne von, also ich finde das oft einen falschen Gegensatz, also Free Ukraine auch rufen, das ist selbstverständlich. Also natürlich muss die ukrainische Bevölkerung von dem Joch des Krieges befreit werden, weil kein Mensch soll unter kriegerischen Zuständen leben. Also ich wollte damit gerade sagen, das war ein bisschen grammatisch falsch. Also ich finde, es wird oft so einer Pro-Pali-Bewegung vorgeworfen, dass sie halt sich um die Ukraine einen Scheiß kümmert. Habe ich ehrlich gesagt nicht so mitbekommen. Also klar, wenn Leute eher in einem Pro-Pali-Protest sind, dann ist das auch ihre aktivistische Fokussierung. Aber dass jetzt die Leute in der Ukraine denen egal wären, sehe ich so erstmal nicht. Es ist halt nicht wichtig, wie das Überleben des ukrainischen Staates, des russischen Staates, des europäischen, also der europäischen Staaten. Also da hat man ja wenig Mitleid oder wenig Ambitionen, jetzt diese Staatengebilde aufrechtzuerhalten. Aber so.
Ja.
Und deswegen ist es für Stephen Anpalagan halt nur wichtig, so, was ist das Ziel? Das ausgesprochene Ziel von Merz ist, die Ukraine zu befreien, und deswegen ist alles richtig. Aber wer bewaffnet wird, also ein hochindustrieller Staat, der noch andere außenpolitischen Interessen vertritt als nur die Befreiung der Ukraine, ist völlig egal. Dass es hier eher um den ukrainischen Staat geht und vielleicht weniger um die ukrainische Bevölkerung, die sich bitte so lange an der Front aufzuopfern hat, bis es einfach nicht mehr geht und Leute, die fliehen, die nicht zwangsrekrutiert werden wollen, dann zurückgeschickt werden, wenn dann Söder sich öffentlich hinstellt und sagt, das geht so nicht, das sind alles Fahnenflüchtige, das ist dann irgendwie egal. Also, ne?
Ja.
Da geht es dann wirklich nur um dieses ausgesprochene Ziel, die Ukraine muss befreit werden, und da sind alle Begleitumstände, wer bewaffnet wird, in welchem Umfang bewaffnet wird, wie bewaffnet wird, wer eigentlich in der Front stirbt, ist einfach nicht mehr der Punkt.
Ja.
Und das finde ich ja entweder naiv oder böswillig oder weiß ich nicht.
Irgendwas dazwischen. Also ich meine, diese Unterscheidung zwischen dem Staat, also dass man eben sich aus einer linken Perspektive nicht einfach vorbehaltlos für den Erhalt von irgendwelchen bürgerlichen Nationalstaaten einsetzen sollte, sondern eben schon die Unterscheidung zwischen Staat und Bürger immer treffen muss. Und dass man eben auch, ne, also das Thema der Zwangsrekrutierung in der Ukraine kommt in seinem Buch offensichtlich nicht vor. Dem Thema weicht er auch in unserem Spitzengespräch gekonnt aus und spricht er nie an, obwohl ich ihn mehrfach darauf versuche, irgendwie festzunageln. Und jemand, der diese Unterscheidung eben nicht macht, für den ist es natürlich klar, dass wir alle irgendwie ein großes nationales Wir sind, und die Ukraine muss jetzt unterstützt werden. Und damit meint man dann halt einfach den Staat, der momentan seine eigenen Bürger in diesem Kampf um die eigene Souveränität verheizt. Und dass das nicht nur die Position von Stephen Anpalagan ist, ne, sondern eben auch die von der Evangelischen Kirche Deutschland. Das finde ich einfach wahnsinnig schäbig. Und wie gesagt, ich habe noch ewig lange Notizen. Wir könnten noch, glaube ich, 3 Stunden weiterreden. Aber ich glaube, so langsam.
Teil 2 kann ja nichts mehr kommen, wenn du noch Ambitionen hast.
Niemals in meinem Scheißleben. So.
Dann binden wir es einfach ab, Simon, und sagen,
dann wickeln wir es
ab. Atmen einmal tief durch. Diesmal würde ich sagen, haben unsere Themen nicht so zusammengepasst, aber es war auf jeden Fall polares Verhältnis zwischen Rabbit Hole, Magie und einfach ein bisschen
schwadronieren
darüber, was das ausmacht, und dann wieder harte Politik.
Ja.
Es ist wie's Leben.
Es ist, wie es ist.
Genug mein lieber Kalendersprüche. Schatz. Simonchen,
wir sehen uns nächste
eine
Woche.
Freude und bis nächste Woche.
Adieu.
Tschüss. Super. Dann heißt es nun...